Der FHM Sportreport.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des FHM Sportreports. Die Sportlehrredaktion 3 begrüßt euch zu einer neuen Folge. Am Mikrofon für euch Nils Babbel und Max Zümpel. Moin Max.
Moin Nils. Ja, wir haben heute eine absolut pickepackevolle Sendung. Wir beschäftigen uns heute im Sportreport mit einer Vielzahl von Themen. Das größte Thema auch im Amateursport ist natürlich immer noch die anhaltende Corona-Pandemie. Dennoch beschäftigen wir uns in der heutigen Sendung noch mit weiteren Themen, wie zum Beispiel den Olympischen Sommerspielen oder der Gefahr von Kopfverletzungen in verschiedenen Sportarten.
Du hast gerade schon den Amateursport angesprochen. Der leidet während Corona besonders. Seit März letzten Jahres liegen die meisten Amateursportarten nun brach und viele Vereine mussten den aktiven Betrieb bis auf Weiteres einstellen. Grund zum Optimismus gibt es auch heute noch kaum. Die Politik macht aufgrund hoher Infektionszahlen wenig Hoffnung auf Lockerungen. Tobias Oberwittler und Yannick Meyer berichten.
Clement Prelle schaut normalerweise jeden Sonntag Bezirksliga-Fußball im Raum Hannover. Der Sport an sich ist nicht das Einzige, was ihm fehlt.
Ja, nicht nur den Fußballern, sondern auch wie mir als leidenschaftlicher Zuschauer des Amateurfußballs fehlt es mir natürlich total, sonntags auf dem Platz zu stehen, mit Kumpels Fußball zu gucken oder auch meinen anderen Freunden beim Fußball zuzuschauen und natürlich auch eine richtig saftige Bratwurst am Spielfeld dran zu essen.
Die Bratwurst gibt es nun also nicht mehr auf dem Sportplatz, sondern zu Hause. Neben den passiven Sportkonsumenten fehlt die körperliche Betätigung vor allem den aktiven. Dazu gehört auch Noah Schwarz. Schwarz ist Handballer bei den Sportfreunden aus Söhre. Der Hallensport hat unter der Krise noch mehr zu leiden als der Fußball. Weil Handball in einer Halle ausgeübt wird, ist das Infektionsrisiko dort höher. Deshalb konnten viele Handballer nicht einmal im Sommer letzten Jahres auf das Parkett zurückkehren.
Also mir fehlt der Amateursport persönlich total, denn sowohl selber Handball zu spielen, was ich schon gefühlt seit einem Jahr nicht mehr machen konnte aufgrund der Corona-Pandemie, als auch irgendwelche Sportarten mir live anzuschauen, ist einfach ein herber Verlust.
Live-Sport schaut sich auch Florian Berkenkopf häufig und gerne an. Er ist Abteilungsleiter Fußball bei dem Kreisligisten TuS Eintracht Bielefeld. Berkenkopf schaut sich regelmäßig Spiele der ersten und zweiten Herrenmannschaft vom TuS Eintracht an. Der 29-Jährige kümmert sich bei dem Kreisligisten um den organisatorischen Ablauf am Spieltag. Platzpflege, Zuschauereintritt und Verpflegung, seine ursprünglichen Aufgaben fallen nun weg.
Von daher hat man für diverse andere Dinge dann Zeit, wie zum Beispiel die Erstellung eines Online-Shops, die Pflege von Homepage. Das hat sich entsprechend ein wenig verlagert, aber ich bin froh, wenn es wieder auf den Platz geht und wir wieder fußballerischen Alltag erleben dürfen.
Berkenkopf hofft also auf den fußballerischen Alltag. In vielen Bundesländern, unter anderem in Niedersachsen, wird dieser aber noch lange auf sich warten lassen. Ende März hat der Niedersächsische Fußballverband beschlossen, die derzeitige Saison abzubrechen und zu annullieren. Die kommende Saison 2021-2022 wird frühestens im August starten. Trainer von Sportvereinen müssen in dieser Zeit kreativ werden. Jascha Pistor ist Co-Trainer der ersten Herrenmannschaft von Eintracht Bielefeld. Mangels Alternativen versucht der Coach, zumindest virtuell, den Kontakt mit den Spielern zu halten.
Bei uns ist es ja so, dass wir zweimal die Woche ein kleines Online-Training machen, was auch eine gute Sache ist. Natürlich ersetzt es nicht wirklich das normale Training in gar keinster Weise, aber es dient halt vor allem auch dazu, ja, dass man sich nicht komplett aus den Augen verliert. Aber natürlich hoffen wir, dass wir alle so schnell wie möglich wieder irgendwann auf den Platz kommen können. Und ja, ich glaube, wenn der Tag dann mal da ist, wird die Freude auch wieder grenzenlos groß sein.
Vor der Sendung haben wir uns bei betroffenen Amateursportlerinnen und Amateursportlern umgehört und nach ihrer aktuellen Stimmung gefragt. Das Ergebnis der Umfrage klingt eindeutig.
Klar kann man halt alleine zu Hause ein bisschen was machen, aber es ist halt nicht dasselbe wie mal wieder mit seinen Jungs auf dem Platz zu stehen, einfach mal gegen den Ball zu treten und generell dieses Gemeinschaftsgefühl und das Gemeinschaftsgefüge auch zu haben.
Die lange Sportpause raubt einem auf jeden Fall viel Motivation. Hat auch nicht das Gefühl, dass es jetzt in nächster Zukunft eine Perspektive gibt, dass das Ganze wieder anfängt. Aber es wird auch ein bisschen dauern, wieder die Motivation dafür zu finden, weil Wenn man jetzt so lange ohne Sport lebt, also ohne Mannschaftssport, findet man irgendwie für sich Alternativen, die vielleicht dann auch zeitlich günstiger sind.
Gerade in Zeiten, in denen es vielleicht anderweitig nicht so gut läuft im Leben, sucht man ja häufig den sportlichen Ausgleich und der fehlt halt auch komplett. Allerdings, was hier neu hinzukommt, ist eine Unplanbarkeit. Also es wird quasi wöchentlich oder monatlich entschieden, ob nun Punktspiele stattfinden sollen oder eben nicht. Dies führt zu einer gänzlichen Unplanbarkeit des Spielbetriebs.
Natürlich gibt es da einmal diesen gesundheitlichen Aspekt, dass ich dank des Fußballs manchmal einfach auch rausgekommen bin, im Freien Sport getrieben habe, Luft atmen konnte und jetzt hocke ich nur noch in meiner Wohnung, gehe vielleicht mal auf den Balkon, aber wenn ich Sport treibe, dann treibe ich diesen Sport eben auch in der Wohnung.
Es war die richtige Entscheidung, die Saison abzusagen, denn was bringt es einem, die Saison fortzuführen, wo die Ansteckungsgefahr und das Risiko, sich anzustecken, nochmal sich erhöht und so macht es ja auch keinen Spaß, wenn man vor sich Fußball spielen muss.
Aber nicht nur Volkssportarten wie zum Beispiel der Fußball sind betroffen von den pandemiebedingten Einschränkungen. Auch viele Randsportarten mussten den Sportbetrieb teilweise vollständig einstellen. Ich habe mit dem zweimaligen Drachenboot-Weltmeister Yannick Stakulla gesprochen. Wie hat sich die Corona-Situation auf den Drachenbootsport ausgewirkt?
Wie viele andere Mannschaftssportarten war auch der Drachenbootsport quasi seit Beginn der Pandemie direkt stark eingeschränkt. Aufgrund der Abstands- und Lockdown-Regulierungen ist es jetzt für uns aktuell seit April letzten Jahres nicht mehr möglich, das Training in seiner üblichen Form zu betreiben. Viele der Vereinsmitglieder haben sich leider mittlerweile auch schon anderen Sportarten oder Beschäftigungen zugewandt, da es lange keine Aussicht auf eine Wiederaufnahme des Drachenboot-Trainings gegeben hat. Viele hoffen natürlich, dass es jetzt mit weiteren Lockerungen auch bald wieder möglich sein wird, die Drachenboote auf Masche zu lassen. Ob wir dann aber noch eine vollständige Mannschaft stellen können, ist zu dem Zeitpunkt leider ungewiss.
Ungewiss war lange Zeit auch die Austragung der Olympischen Sommerspiele. Eigentlich sollte Japans Hauptstadt Tokio als Austragungsort der Olympischen Spiele bereits im vergangenen Sommer zum Mittelpunkt der internationalen Sportwelt werden. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Die Spiele sollen nun ein Jahr später stattfinden. Doch was bedeutet das für die Sportler und Funktionäre? Lars Schwarz und Albrecht von Esdorf haben mit den Betroffenen gesprochen.
Sven Schwarz ist Langstreckenschwimmer im Perspektivkader des Deutschen Schwimmverbands und musste, wie jeder Sportler, seinen Trainingsalltag an die Möglichkeiten in der Corona-Pandemie anpassen.
Ich hatte das Privileg, extra ein Becken für mich zu haben und habe alleine trainiert und dort konnten wir halt die Corona-Vorschriften damals dann auch einhalten.
Durch den Kaderstatus und seine Chancen auf eine Olympiateilnahme durfte Sven also ins Wasser, während sich andere Schwimmer durch Lauftraining fit halten mussten. Doch die Corona-Krise beeinflusste auch das Wettkampfjahr 2020.
Es gab eine Serie beim Deutschen Schwimmverband, die hieß Bundesstützpunktserie, wo an den Bundesstützpunkten, also vor allem in Berlin und Heidelberg, Wettkämpfe stattgefunden haben. Allerdings in sehr kleinem Kreis mit Anmeldung, Abmeldung vor Ort, Hygieneregeln, Abstandsregeln und es wurde vorher Fieber gemessen.
Auch im Trainingsalltag der niedersächsischen Ruderer machten sich die Auswirkungen der Pandemie deutlich. Landestrainer Rudern Klaus Scherschmidt erzählt, wie die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele abgelaufen ist.
Der Spitzenbereich konnte ja relativ früh schon wieder dann auch in abgeschlossenen Leistungszentren mit den Olympiamannschaften auch trainieren. Aber das Jahr 2020 war natürlich davon auch geprägt, dass im ersten Lockdown ja gar nichts mannschaftsmäßig ging, sämtliche Wettkämpfe ausgefallen sind. Das ist dann aber so und ich denke, dass gerade die Olympiamannschaft sich doch unter den gegebenen Bedingungen einigermaßen gut vorbereiten konnte. Nicht optimal, aber einigermaßen gut.
Eine offene Frage für viele Athletinnen und Athleten ist aktuell noch die Impfung. Wie Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums, auf der Bundespressekonferenz sagte, sollen die Olympioniken rechtzeitig vor den Olympischen Spielen geimpft werden. Auch Klaus Scherschmidt hält dies für notwendig.
Das Impfen wird jetzt eigentlich Zeit, wo wir in die heiße Phase der Vorbereitung kommen, weil man das dann irgendwann nicht mehr kompensieren kann, wenn jetzt nochmal jemand, wenn es nur 2 Wochen Quarantäne sind, in der er nicht vernünftig trainieren kann, also ohne schweren Verlauf. Also ich meine, wenn dann jemand einen schweren Verlauf hat, dann ist Olympia sowieso gelaufen.
Schwimmer Sven Schwarz ist noch nicht geimpft und hat sich vor einigen Wochen mit dem Coronavirus infiziert. Diese Infektion in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele hat für ihn tiefgreifende Konsequenzen.
Die Infektion war genau vom Anfang des Quali-Zeitraums für die Olympischen Spiele. Am Anfang war ich getroffen, aber dann habe ich mich damit abgefunden, dass es jetzt zu einer normalen, sage ich jetzt mal, Nominierung nicht kommt und ich mich nicht selbst qualifizieren kann.
Der Traum von Olympia steht zu diesen Zeiten also auf sehr wackeligen Beinen. Eine Infektion zum falschen Zeitpunkt und ein über Jahre gehegter Traum ist geplatzt. Aus Sicht der Athletinnen und Athleten kann es mit der Spritze also nicht schnell genug gehen.
Nicht nur die Olympischen Spiele, sondern auch die Fußball-Europameisterschaft fiel der Corona-Pandemie im vergangenen Sommer zum Opfer. Mit einem Jahr Verzögerung startet die EM nun am 11. Juni. Das Turnier wird, wie geplant, erstmals in 12 verschiedenen europäischen Ländern ausgetragen. Mit dabei sein werden auch Fans in den Stadien und das inmitten einer weltweiten Pandemie. Doch kann man diese Art und Umsetzung von großen Sportevents verantworten? Und was denken die Menschen hierzulande über Großveranstaltungen während Corona? Finn Schubert und Matteo Faust haben ein paar Stimmen eingefangen.
Also ich persönlich sehe das Thema Großveranstaltungen während der Corona-Zeit, um ehrlich zu sein, eher kritisch. Ja, jetzt muss man halt sehen, wie das mit rund um die Impfstoffe läuft. Ansonsten bin ich halt der Meinung, dass es nicht unbedingt die beste Zeit ist, um jetzt gerade Menschenmassen sich treffen zu müssen, weil gerade wenn dann ja Freude oder Trauer herrscht oder man hat es ja am Anfang der Saison, der letzten Saison bei Union Berlin gemerkt, wo dann auf einmal 10.000 Menschen waren, haben sich viele Leute nicht an die Regeln gehalten.
Naja, also grundsätzlich, solange die Impfungen noch nicht alle durch sind und die Werte auch noch so hoch sind, wäre es verantwortungslos. Also ansonsten sage ich, mit Schnelltests, mit Impfungen, mit guten Konzepten sollte es bald hoffentlich wieder möglich sein. Aber Stand jetzt macht es in meinen Augen noch keinen Sinn.
Also ich glaube, Großveranstaltungen sind, so wie wir sie kennen im Moment, absolut nicht möglich. Mit guten Konzepten und vor allem Outdoor kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht mehr allzu weit weg ist. Stadionbesuche, wo einfach extrem viel Raum gegeben ist, sodass die Leute gut Abstand halten können, mit guten Konzepten kombiniert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber so wie wir sie kennen, wird es, glaube ich, erstmal noch eine Zeit dauern. Was schade ist, aber anders geht es halt auf jeden Fall nicht.
Also ich halte von Großevents während Corona jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, weil wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, dann bin ich der Meinung, dass man sich damit auf jeden Fall komplett ins eigene Bein schießen würde.
Wir alle erinnern uns an das WM-Finale 2014. Nicht nur, weil die deutsche Nationalmannschaft damals im Maracanã den Titel holte, sondern vor allem eine Szene ist vielen Fans im Gedächtnis geblieben. Christoph Kramer wurde in der 16. Minute von zwei Argentiniern in die Mangel genommen und mit dem Ellenbogen eines argentinischen Spielers am Kopf getroffen. Zwar spielte Kramer vorerst weiter, fragte nach einstimmigen Erzählungen aber wohl kurze Zeit später den Schiedsrichter, ob das hier das Finale sei. Während für seine Mitspieler dieser Tag zu einem absoluten Karriere-Highlight wurde, kann Christoph Kramer sich bis heute nicht mehr an das Spiel erinnern. Auch heute noch wird häufig die Ernsthaftigkeit vieler Kopfverletzungen im Sport weitgehend unterschätzt. Wie gefährlich können solche Kopfverletzungen für die einzelnen Sportler werden? Zu diesem Thema führte Matteo Faust ein Interview mit Maximilian Dams, seinerseits Physiotherapeut eines Football- und Rugby-Teams und Experte im Bereich der Kopfverletzung.
Ich freue mich sehr darüber, Maximilian Dams in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Maximilian, du hast durch deine Tätigkeit als Physiotherapeut eines Football- und eines Rugby-Teams viel mit Verletzungen zu tun. Daher die Frage an dich, wie schätzt du die Gefahr von Kopfverletzungen im Sport generell ein?
Es ist ein Risiko, was wir bei fast allen Sportarten irgendwo so ein bisschen mit drin haben. Kopfverletzungen, Gehirnerschütterungen finden wir eher nicht nur beim Football oder beim Rugby, sondern ganz häufig auch beim Fußball. Es ist ein Risiko, was wir immer beim Sport oder bei Spielsportarten zum größten Teil natürlich eingehen. Es wird sehr gerne vernachlässigt.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Du meintest, dass es in jeder Sportart mit Kontakt zu Gehirnerschütterung kommen kann. Kann man sich denn auch abseits der normalen Schutzausrüstung, die es in einigen Sportarten gibt, vor Kopfverletzungen schützen?
Wie bei fast aller Verletzungsprävention können wir nur einen bestimmten geringen Teil ausmachen, weil manchmal einfach shit happens. Was man sonst machen kann, ist natürlich immer sich an die Nachsorgeregeln nach einer Gehirnerschütterung dran zu halten.
Abschließend würde ich gerne von dir wissen, welche Folgen solche Verletzungen haben und wie groß die Gefahr von Langzeitschäden bei Kopfverletzungen ist.
Wenn wir von Gehirnerschütterung sprechen, dann teilen wir das ja so ein bisschen auch auf in eine normale Gehirnerschütterung, also eine leichte, eine mittlere und eine schwere. Und da wissen wir ja mittlerweile, dass in dem Sinne auch kleine Gehirnerschütterungen, die ein Proband oder ein Patient oder ein Klient nicht unbedingt merkt, schon dazu führen kann, dass in dem Sinne, dass im hohen Alter das dazu kommt, dass dann Gehirnmasse abnimmt, dass die Leute dann wirklich senil werden, Selbstmordgedanken haben, Impulskontrollverluste haben, Aggressionsproblematiken. Und das sind Sachen, die halt komplett unterschätzt werden.
Maximilian, das war schon von unserer Seite aus. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielen Dank auch für deine schönen Einblicke. Und damit zurück ins Studio.
Die technische Modernisierung des Sports scheint unaufhaltsam. Wo damals noch die Augen des Schiedsrichters entschieden haben, stehen heute verschiedenste technische Hilfsmittel zur Verfügung, die häufig über Sieg und Niederlage entscheiden können. Doch in manchen Sportarten wird die Kritik mancher Teilnehmer zunehmend lauter. Machen all diese technischen Neuerungen den Sport wirklich fairer? Hierzu ein Bericht von Luca Beckmann, Jakob Buddenbohm und Luis Rever.
Die Begegnungen zwischen Manchester City und Borussia Dortmund lieferten nicht nur sportliche Highlights, sondern rückten auch ein allgegenwärtiges Thema wieder mal in den Vordergrund: den Videobeweis. Seit dessen Einführung im Jahr 2017 steht der Videobeweis häufig im Zentrum der Kritik. Die größten Kritikpunkte sind seit jeher die Häufigkeit, Länge und Unverhältnismäßigkeit des Eingreifens der Technik, die eigentlich eingeführt wurde, um das Spiel gerechter und fairer zu gestalten. Dennoch verbuchte der Deutsche Fußballbund nach dem bisherigen Saison stets ein positives Fazit im DFB-Abschlussbericht, auch in der aktuellen Spielzeit. Schiedsrichter-Experte Alexander Feuerherd erklärt, warum.
Also ich glaube, wir hatten so in den ersten 12, 13, 14 Spieltagen eigentlich relativ wenig Probleme, relativ wenig Ärger mit dem Thema Videoassistenten. Es gab auch gar nicht so wahnsinnig viele Eingriffe, die da wirklich strittig waren. Vereinzelt kommt das natürlich immer vor, aber insgesamt ist es eigentlich relativ rund gelaufen, muss man sagen.
In der Rückrunde der Bundesliga sorgte der VAR trotzdem wieder für reichlich Diskussionsstoff. Das hat für Feuerherd zwei wesentliche Gründe.
So, das größte Problem liegt zum einen daran, dass es immer noch schwierig ist und wahrscheinlich auch immer schwierig bleiben wird, abzugrenzen, wann ist wirklich ein klarer und offensichtlicher Fehler gegeben und wann ist eine Entscheidung vielleicht die schlechtere von zwei möglichen. Das andere größere Problem, das ich sehe, ist tatsächlich das Thema Transparenz. Wir machen das bei Colinas Erben gerne so, dass wir sagen, Transparenz schafft Akzeptanz. An dieser Akzeptanz fehlt es ja dann doch vielfach noch in der Öffentlichkeit, insbesondere bei den Fans. Und da denken wir, dass es sinnvoll wäre, möglichst zeitnah auch immer mal wieder zu erklären von offizieller Seite, warum wurde in dieser und jener Situation eingegriffen.
Im Handballsport erfolgte die Einführung des Videobeweises schon im Jahr 2015. Bisher wird die Technik ausschließlich bei Welt- und Europameisterschaften sowie dem Final Four eingesetzt. Schiedsrichter nutzen das technische Hilfsmittel, um zu überprüfen, ob ein Ball die Torlinie bereits passierte, die Spielzeit vor einem Torwurf abgelaufen war oder um eben nachträglich grobe Fouls zu ahnden. Dabei kommt der Videobeweis deutlich seltener zum Einsatz als im Fußball, steht er aber deswegen auch positiver in der Außenbetrachtung da? Jannis Krone, Handballer der TSV Hannover Burgdorf, hat sich genau dazu geäußert.
Ich denke, was aktuell ganz positiv ausfällt, ist, dass der Videobeweis noch in Grenzen eingesetzt wird und daher nicht im Vordergrund steht, was, glaube ich, für den Sport insgesamt ganz gut ist, weil man sieht beim Fußball, dass die Entscheidungen viel zu lange dauern, dass das Spiel total verzögert wird und das täte gerade dem Handball dann nochmal, glaube ich, mehr weh, als beim Fußball schon der Fall ist.
Einer flächendeckenden Einführung des Videobeweises steht Krone aber eher zwiegespalten gegenüber. Vor allem aus Sicht der Schiedsrichter.
Auf der einen Seite ist es sicherlich wichtig, die Schiedsrichter so gut es geht zu unterstützen. Auf der anderen Seite kann es auch eben verunsichern, in welchen Situationen soll er wirklich eingesetzt werden oder muss ich da jetzt nochmal ihn zur Rate überhaupt ziehen. Kann natürlich dann auch so ein bisschen im Hinterkopf dafür sorgen, dass man sich nicht voll und ganz in dem Moment fokussiert und auf die Szene einlässt, weil man denkt, okay, ich kann im Nachhinein eh noch den Videobeweis ziehen. Von dem her gibt es sicherlich die ein oder anderen Vorteile, aber auch immer Nachteile und deshalb ist es, glaube ich, schwer zu sagen, es ist nur gut oder es ist nur schlecht. Es geht auf jeden Fall beides.
Es bleibt also abzuwarten, inwiefern der Weg in eine digitalisierte Sportwelt gemeistert wird.
Abstiegsdramen, Fights um die Europapokalplätze und wackelnde Trainerstühle. Es ist spürbar, dass die Bundesliga-Saison nun endgültig in der heißen Phase angelangt ist. Doch das Gefühlschaos neigt sich so langsam dem Ende zu und es ist abzusehen, welche Mannschaften die Erwartungen erfüllen konnten und welche Teams dahinter zurückblieben. Ganz besonders lohnt sich dabei ein Blick auf Berlin. Während die eisernen Unioner aus Ost-Berlin deutlich besser dastehen als von vielen erwartet, bleibt die West-Berliner Hertha hinter den Erwartungen zurück. Wir schalten jetzt zu unserem FAM-Reporter Finn Schubert nach Berlin. Finn, ein Investor im Rücken, knapp 3,9 Millionen Einwohner am Standort und die Hauptstadt einer der größten Fußballnationen der Welt. Warum ist der Herthaner Weg zum Big City Club so kompliziert?
Die Saison begann mit fast über 370 Millionen Investments und der Ansage, die Zukunft gehört uns. Der Verein denkt also modern und zukunftsorientiert und gibt damit eine Kampfansage an alle anderen Vereine. Knapp 10 Monate später und ein Sportdirektor sowie Trainer weniger steht man auf Platz 16 und ist weiter weg von seinen Zielen als in der letzten Saison. Das Problem hierbei liegt vor allem in den viel zu hohen bzw. kurzfristigen Erwartungen der Fans und Medien. Außerdem hat man mit Klinsmann einen ungeahnt tiefen Griff ins Klo genommen und sich mit Kalou und dem Corona-Eklat direkt den nächsten Bock hinterhergeleistet. Die neue Saison startet dann auch schlimmer, als man erwartet hätte. Das Aus im Pokal in der ersten Runde, kein Kapitän, kein Hauptsponsor und zu Saisonstart auch noch durchwachsene Ergebnisse. Das nächste Problem, mit dem sich die Berliner auseinandersetzen müssen, ist ihre lange Tradition. Warum? Weil sie mit einem Gründungsjahr von 1892 zu den ältesten Profivereinen in Deutschland gehören. Die Herthaner stehen also gewissermaßen vor der Entscheidung, ihre lange Tradition mit Kommerz zu beschmutzen. Aktuell wurden 374 Millionen durch Lars Windhorst in die alte Dame investiert. Man möchte zum selbsternannten Big City Club werden und sich dementsprechend schon für einen klaren Weg entscheiden. Hertha möchte langfristig auf eine Bühne mit den ganz Großen, Paris, Bayern, Manchester, Real Madrid und Co. Glamour ist das Ziel, auch wenn die Ergebnisse eher in Richtung Liga 2 zeigen. Was muss jetzt passieren, um sich da rauszukämpfen? Natürlich, zunächst muss man einmal die Klasse halten. Danach braucht es vor allem Geduld. Das Geld ist jetzt da und die Richtung ist eindeutig. Die Erwartungen müssen, so wie die Verantwortlichen es ja tun, klein gehalten werden. Denn an den zu hohen Erwartungen sind schon einige Projekte gescheitert. Der Fußball ist sehr schnelllebig. In der nächsten Saison, wenn man die Klasse hält, könnte alles schon wieder anders aussehen. Wenn man die angesprochene Geduld mitbringt und diesen Strukturwandel schafft, könnte das auf jeden Fall noch was werden. Allerdings kann das auch 5, vielleicht noch 10 Jahre dauern. Das Potenzial in der Hauptstadt ist auf jeden Fall da. Und wenn sie es vernünftig und strukturiert, sowie mit neuen, guten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel einem Freddy Bobic angehen, dann kann es wirklich so sein, wie die alte Dame selbst sagt, die Zukunft gehört ihnen.
Deutlich euphorischer ist die Lage ja bei Union Berlin. Matteo Faust steht in Köpenick. Die Stadt ist zwar dieselbe und auch sportlich spielt man in der gleichen Liga wie die Hertha, aber das Selbstverständnis des Vereins ist ein ganz anderes, oder Matteo?
Dass Union Berlin im Gegensatz zur Hertha sein Saisonziel frühzeitig erreichen würde, stand eigentlich schon nach der Hinrunde fest. Seit dem 2:1-Erfolg über Stuttgart am 29. Spieltag können die Köpernicker auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Doch vom Abstieg will die Mannschaft von Urs Fischer nichts wissen. Platz 7 ist in greifbarer Nähe und damit Europa mehr als realistisch. Doch wie kommt es, dass der Club aus Berlins Osten sportlich deutlich besser dasteht, obwohl man finanziell deutlich schlechter aufgestellt ist als der große Nachbar? In erster Linie liegt es an der Kontinuität. Seit Urs Fischer 2018 als Trainer bei Union anfing, gab es bei der Hertha 5 verschiedene Trainer. Gefühlt ist das bei den Köpernickern undenkbar. Ob auf der Trainer- oder der Managerposition, Kontinuität wird bei Union groß geschrieben. Und so haben die Verantwortlichen Planungssicherheit und die Spieler müssen nicht innerhalb einer Saison mehrere Systeme lernen. Dadurch hat man bei den Eisernen immer den Eindruck, die komplette Mannschaft auf und neben dem Platz ist ein eingeschworener Haufen. Da muss sich jeder Spieler dem Kollektiv unterordnen. Bestes Beispiel dafür ist Max Kruse. Als Oliver Runert den Skandalprofi an die alte Försterei holte, waren sich einige nicht sicher, ob der mittlerweile 32-Jährige zu den Eisernen passen würde. Doch Kruse ordnet sich unter, geht mit Leistung voran und meckert nicht, wenn er zur Halbzeit raus muss. Genau in solchen Transfers, die bei Union überwiegend ablösefrei oder als Laie über die Bühne gehen, liegt die Stärke der Köpernicker. Die Mannschaft verändert sich meistens stark zwischen den Saisons, da aufgrund der finanziellen Lage des Vereins kein Spieler unverkäuflich ist. Doch die Transfers, die getätigt werden, sind günstig und sitzen meistens. In einem Interview mit dem RBB gab Manager Runert an, schon ein wenig neidisch auf die finanziellen Mittel der Stadtrivalen zu sein. Trotzdem vermisse er gar nichts, da Union Werte hat, die sich viele nur wünschen würden. Und genau diese Werte scheinen ausschlaggebend für den sportlichen Erfolg zu sein. Ob es für Union am Ende der Saison für den europäischen Wettbewerb reicht, ist aufgrund des schweren Restprogramms ungewiss. Fest steht jedoch, dass die Saison jetzt schon ein voller Erfolg ist. Wenn Union Berlin an seinen Werten festhält und irgendwann die Fans zurückkommen und die alte Försterei in einen Hexenkessel verwandeln, ist vielleicht nächstes Jahr sogar noch mehr möglich.
FHM-Reporter Matteo Faust aus Berlin. Vielen Dank, Matteo.
Ja, wir sind damit leider auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Wir hoffen natürlich, dass wir bei euch das ein oder andere Thema nochmal neu behandelt haben und dass es etwas Interesse bei euch geweckt hat. Wir bedanken uns ganz herzlich bei jedem, der zugehört hat und bei unserem Dozenten Sören Oerichs. Vielen, vielen Dank.
Macht's gut, eine schöne Woche und vor allem bleibt sportlich. Ciao.
Der FHM Sportreport.